Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Was, wenn wir in Gruppen regelmäßig dümmer entscheiden als allein? Was, wenn unsere Meetings, Abstimmungen und Prozesse genau das verhindern, wofür sie ja eigentlich gedacht sind, nämlich klügere Entscheidungen? In dieser Folge spreche ich mit Gunther Dück. Er ist Mathematiker und ehemaliger Top-Manager von IBM. Außerdem Autor und Vordenker, hat unzählige Bücher geschrieben und gemeinsam nehmen wir mal auseinander, warum so viele Unternehmen trotz brillanter Köpfe auf der Stelle treten, warum wir Strukturen schaffen, die Intelligenz von Einzelnen unterdrücken und was es wirklich braucht, um das zu ändern. Gunnar spricht sehr offen, sehr direkt und mit einer Klarheit, die manchmal absolut wehtut und ins Schwarze trifft, aber genau das brauchen wir und das wollen wir auch. So. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Und hier ist für dich Gunther Dück. Ja, im Schwarm sind wir doch automatisch intelligenter, oder? Ich meine, wenn viele Köpfe zusammenkommen, dann kann ja eigentlich nur was Geniales dabei rauskommen, oder Gunther?
Ja, das kann man. Nein, ich habe zu viele Meetings mitgemacht. Also ich meine, dieselben Leute, die das erfunden haben, die stöhnen ja unter Meetings, unter ergebnislosen Verträgen und immer wieder diskutieren. Wir sehen das jetzt in der Regierung oder an 80 Millionen Bundestrainern und so weiter. Für Fußball. Ich habe mich einfach geärgert über Schwarmintelligenz, über diese ganzen Dinge. Das ist so eine Art Beraterhype, der ist ein bisschen erfunden worden, um irgendwie Leuten was beizubringen. Das ist wieder mal eine Methode, die durchs Dorf getrieben wird, wo die Leute wieder Berater bestellen oder irgendwas. Und da habe ich ein ganzes Buch verbrochen, das heißt dann Schwarm dumm. Und gesagt, dass wir im Schwarm eher dumm sind. Also.
Aber ist es so? Weil ich meine, es wird ja von der Welt eher, also in der Gesellschaft wird es ja eher anders gelebt, so Teams oder Meetings machen in Teams, Leute zusammenholen, Brainstorming machen und zusammen die Lösung quasi finden. Das ist doch eigentlich der Konsens. Gut, aber was ist daran
denn? Das wird so gemacht. Also ich musste das ja auch immer leiden. Das Problem ist, dass gute Ideen oft einfach niedergeknüppelt werden. Also die Demokratie ist für sowas eigentlich nicht gut. Also wenn man jetzt so lange diskutiert, möglichst in ganz großen Teams, dann kommen irgendwie Mehrheitsentscheidungen raus. Das ist nicht unbedingt eine gute Lösung. Man stellt sich so theoretisch vor, dass man zusammensitzt und ein ungelöstes Problem hat und einer weiß das. Das gibt's auch. Dann braucht man aber eigentlich nur den einen. Ja, also dann würde man sagen, dann schickt mal die Leute, die keine Ahnung haben, einfach weg. Aber man sagt einfach, im Meeting dürfen alle jetzt was sagen. Was soll das?
Ja, also das werden auch immer mehr eingeladen in die Meetings.
Nein, aber wenn man in der Schule zu vier zusammensitzt und soll einen guten Aufsatz schreiben oder die Matheaufgaben lösen, dann fragt man den 1er Primus, wie das geht. Und dann schaut die Lösung hin, sagen sie Danke, schreiben wir ab, ist fertig. So wird das in der Schule gemacht. Im Business eigentlich nicht. Im Business diskutieren sie und weiter. Und das ist einfach ärgerlich. Also ich weiß es nicht, das ärgert einen ja auch in so einer normalen Tagesdiskussion. Also acht Leute sagen, wohin gehen wir, in welches Restaurant oder sowas. Also so Entscheidungsfindungen, die sind immer sehr zäh. Ich kenne auch ein Beispiel, das war das Größte, was ich bis jetzt erlebt habe. Das war für Schwarmintelligenz. Also wir mussten Fragen beantworten, einzeln. Wie viel man von 15 Fragen einzeln beantworten kann. Und dann haben wir das im Team probiert mit acht Leuten, so über eine Stunde. Und dann kam, so empirisch kam raus, dass, wenn man sich echt anstrengt, das Team eine Frage mehr beantworten kann als ein Einzelner.
Aber auch richtig, also wie war die Qualität der Antworten?
Da haben sie Glück gehabt, dass das überhaupt rauskam. Also wir haben wirklich Statistiken im Management gemacht, mit so einer Beratercrew. Und es ist nicht so wahnsinnig groß, was bei rausgekommen.
Weißt du, ob die Qualität der Antworten besser war oder war das einfach ja und nein,
richtig, falsch Antworten? Das waren so Fragen, so Multiple-Choice-Fragen.
Ah, okay. Und dann ja, auch richtig war.
Das Härteste, was mein Erlebnis, das war, die Frage war, da haben wir uns lange entzündet. Also im Prinzip, wenn man 15 Fragen hat, dann kann man ja sagen, wer weiß die Antwort. Also einfach mal, ich gebe die Fragen runter, sag, weiß einer die Antwort. Darauf kommen die nicht. Lassen Sie uns mit der ersten Frage anfangen. Die erste Frage war, Sie sind im Busch. Es ist gleich dunkel. Sie haben noch 2 Kilometer zum rettenden Fort, wo Sie da hin können. Die Taschenlampe geht nicht mehr. Die blinkt nur noch ganz schwach. Was ist besser? Die Taschenlampe nur so mit dem Schalter anzumachen, dass sie ganz bisschen glimmt, dass man sie vorwärts geht. Oder ich könnte sie einmal voll anmachen. Und dann 100 Meter laufen oder versuchen, durch den Dschungel zu kommen und dann wieder nur einmal anmachen. Und die dritte Möglichkeit war, klemmen Sie sie unter den Arm und überlegen Sie, was Sie tun. So irgend so eine komische Erklärung. Mhm. Und wir haben dann diskutiert, ob man das glimmen soll, lassen soll oder anmachen. Das hat wirklich 20 Minuten von den 30 mal. Wir hatten für 15 Fragen, glaube 30 Minuten. Und sie haben sich nur diskutiert und es ging immer, wer, bitte, ich mache Wortmeldung, der. Dann habe ich gesagt, vielleicht weiß es einer, können wir mal das diskutieren. Nein, Sie dürfen nichts sagen, Herr Dück. Sie sind jetzt auf der Rednerliste Platz 8 und so geht das dann immer so weiter. Und zum zum Schluss hat ein Physiker gesagt, er weiß die Antwort.
Ja, okay, was ist denn die Antwort?
Die Antwort ist, man muss sie unter den Arm klemmen, weil Batterien dann warm werden und dann halten sie länger. Also man muss versuchen, die Batterie warm zu machen und dann kann man ganz gemütlich noch 2 Kilometer gehen. Das ist überhaupt kein Problem, das ist dann völlig entschärft. Und das hat er so ganz kurz vorher eingeworfen, haben dann die BWLer gesagt, das glauben sie nicht. Ja, und solche, okay. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich kenne wahnsinnig viele solcher Diskussionen.
Mhm. Ja? Das heißt, generell sagst du, in Teams oder in großen Gruppen können eigentlich gar keine guten Entscheidungen getroffen werden?
Schon, oder ist das, aber ich meine, das Problem ist meistens bei echten Meetings, dass die Leute auch verschiedene Interessen haben, so wie was man jetzt in der Politik sieht. Die haben nicht das Interesse, das Volk weiterzubringen, sondern Wählerstimmen zu bekommen. Ja, das beklagen wir. Und dann kann natürlich gar nichts mehr rauskommen. Und es gibt sehr, sehr viele Lagen, in denen das so ist. Es gibt nicht so viele Lagen, wo die Leute also praktisch ohne gegenseitiges, gegenstehende Interessen einfach so nach einer Lösung suchen. Und dann ist meistens die Problematik, wenn man nur nach einem Problem, also eine echte Problemlösung finden will, so wie in diesem Physikbeispiel, dann ist es besser, man fragt einfach einen, der sich auskennt.
Ja. Das ist das Credo meines Podcasts hier. Wenn ich irgendein Thema keine Ahnung habe, dann lade ich mir jemanden ein, der es mir besser erklären kann.
Ja. Und heute sieht man das an der KI. Man beklagt, dass die KI sagt als Antwort, ist in vielen Dingen der Durchschnitt der ganzen Meinungen, die da irgendwie im Internet stehen. Ja, die KI. Ja,
oder Wahrscheinlichkeiten
ist,
halt, ne?
Also ja, die Wahrscheinlichkeiten. KI ist, die beste Lösung ist, die fällt ja nicht ein, weil die nicht wahrscheinlich ist. Ja, und so weiter. Also, das heißt, wir haben sowas wie auch eine niederziehende Tendenz. Also, es ist ja sowas wie Schwarmintelligenz, die KI, weil sie nach Wahrscheinlichkeiten geht. Und das setzt sich jetzt auch praktisch fort in unsere nächste Zeit. Also man sagt ja, man müsste jetzt die Large Language Modelle nur noch machen mit so qualifizierten, verifizierten Input. Also dass man nicht einfach alles nimmt, was man finden kann und dann denkt, dass das erwirbt die Exzellenz von alleine. Das wird wahrscheinlich nicht so sein.
Aber ist es nicht dann auch, also was ist die Gefahr davon, wenn wir in so einer schwarmdummen Dummheit vielleicht leben aktuell? Was sind die Folgen davon?
Es kommt immer irgendwas relativ herzlich Durchschnittliches raus. Also was wir bewundern, sind so halbwegs, wie sagen wir, vollkommene Dinge. Also Apple für wird immer gesagt, der Apple-Moment, oder das ist glanzvoll. Ja. Nutella zum Beispiel ist so ein Ding, was alle Leute gut finden, auch aus allem rausschmecken und irgendwie haben wollen. Und da gibt es ganz, ganz wenige Dinge, die in gewisser Weise vollkommen sind. Die ganze Philosophie beschäftigt sich damit. Was ist das Vollkommene? Also Arete, ich weiß nicht, gibt verschiedene Aussprachen. Also das ist der griechische Ausdruck für das, was ein Ding eigentlich sein soll. Und da kommen die Leute meistens nicht so drauf. Ich habe mal so eine Kurve gezeigt, das ist so eine Gauss-Kurve in meinem Buch. Da gibt es also praktisch die eine Achse ist die Komplexität der Lösung und die Schönheit oder die Vollkommenheit der Lösung. Und die Leute starten meistens mit irgendwas Dämlichem. Also das heißt dumm einfach. Das ist nicht so komplex, ist einfach dumm einfach. So fängt die Politik immer an. Wir senken die Zinsen, wir erhöhen die Zinsen, wir machen was, ja, oder wir schmeißen die Migranten raus und so weiter. Und dann kommen die ganzen Besserwisser dazu. Die Schwarmintelligenz führt dazu, dass was sehr Kompliziertes gemacht wird, was aus diesem ersten relativ dummen
Impulsidee.
Also eine Patentidee, aus einer Patentidee entsteht. Und irgendwie der Prozess führt nicht dazu, wenn man das was Komplexes dann gefangen, was irgendwie alle Interessen irgendwo drin hat, so was der typische traurige Kompromiss ist, den keiner mag. Dann gibt es noch eine zweite Stufe, wo man dann die Komplexität eigentlich wieder rausnehmen kann. Das hat was, ich habe es genial einfach genannt. Ja, dass man darüber hinaus irgendwas, sowas in Richtung Vollkommenheit macht, was gar nicht so kompliziert ist, aber viel weniger, also schöner ist und viel weniger komplex ist. Und das bewundert man eben an den Dingen, dass die so einfach sind. Da kommt der, ich glaube, Picasso, ne, so macht so ein Friedensengel. So eine ja. Und einfach so hingemalt, 3 Sekunden, zack, zack, ja. Und dann sagt man, das ist so ein Meme-Ding, jeder erinnert sich dran, das ist einfach wunderschön, das kann man einfach so nicht, wir bauen das irgendwie immer sehr komplex auf.
Das heißt generell, es fängt an mit so ganz einfachen, ganz dummen Ideen, wie es halt oft so ist, man hat halt irgendein Problem und das Erste, was einem einfällt, ist halt auch meistens das Einfachste, bis man ein bisschen in die Materie geht und dann schaut, okay, ist wohl doch ein bisschen komplizierter, das Ganze zu lösen.
Ja.
Und was ja, jetzt?
So muss es nicht sein, aber in der Politik zum Beispiel.
Ja, naja, es ist ja schon meistens so.
In der Politik sind die ersten Schlagzeilen immer, die Welt ist geheilt, wenn jetzt irgendwas, also wenn alle Migranten rauskommen, wenn die, ich habe jetzt jahrelang gehabt, wenn die Zinsen auf Null fallen, weil die Zinsen den Kapitalisten nützen. Wir hatten übrigens 10 Jahre Nullzinsen, wenn man sich erinnert.
Ja, kann ich mir auch noch
nicht
erinnern.
Passiert. Also praktisch diese Leute sind ersatzlos verschwunden. Beim nächsten Mal fangen sie wieder an damit.
Ja, wenn die oder die haben sich halt auf ein anderes Thema gestürzt.
Ja, so. Aber sie könnten doch jetzt sagen, gut, wir haben 10 Jahre Nullzinsen gehabt infolge der Finanzkrise und es ist nichts passiert. Ja, die Leute haben nur wild Schulden gemacht, weil es nichts gekostet hat. Sie haben mir irgendwie was sehr Schlechtes draus gemacht. Das habe ich dir von Anfang an gesagt. Jetzt kann man sagen, die kommen ja nicht nach 10 Jahren zurück und sagen, Gunter Dück, du hattest doch recht, sondern sie vergessen das und kommen wieder mit neuen Sachen. Und es sind immer irgendwelche so Schlagworte. Und mit denen muss man sich natürlich befassen. Also weil die Leute mit vorgefassten, sehr, sehr vorgefassten Meinungen in so eine Diskussion kommen und sehr sicher sind. Und dann kommt nie so eine wirklich gute Lösung raus, weil man die Leute zum Teil echt umdrehen muss, was man nicht schafft.
Mhm. Ja? Also wir fangen mit, oder dadurch, dass wir in so Teams zusammenarbeiten, wird immer versucht, aus einem Problem irgendwie eine Lösung zu finden, die für alle irgendwo passt. Das sehen wir ja jetzt auch, ne? Gerade auch, wo du ansprichst, mit Regierungen, irgendwie jedem irgendwie recht machen. Und die Lösung, die dann rauskommt, ist irgendwas, was so keinen glücklich macht. Also dieses typische, was man früher mal so als Win-Win gesehen hat, ist ja eigentlich immer so ein Lose-Lose. So keiner hat jetzt das bekommen, was er will.
Genau. Also ich hab immer zitiert von Cipolla, da gibt es ein ganz kleines Büchlein. Das ist 40 Seiten. Da ist noch eine andere Geschichte mit drin. Der Cipolla, fünf Prinzipien der Dummheit heißt das, glaube ich. Und da ist Dummheit definiert, also so politisch korrekt. Und danach heißt es, Dummheit ist, jemand ist dumm, wenn er anderen schadet, ohne sich selbst zu nützen. Ja, das ist sozusagen lose-lose.
Okay.
Und das hat man ganz oft in Meetings, dass Leute noch da was dazwischen packen, so ich bin ja hier gar nicht involviert, aber ich möchte doch nochmal sagen, dass...
Ich muss jetzt auch was sagen.
Ja, und dann muss man noch ein Interesse da reinbringen und so weiter. Das ist einfach unheimlich schwierig. Also
ist es auch, also ich meine, die ganze Meeting-Kultur und sowas, die kenne ich auch zu Genüge und ich kenne auch extrem viele sinnlose Meetings und Meetings, wo ich mir oft dachte, warum zum Teufel bin ich hier? Ich habe hier gar keinen Mehrwert beizutragen. Und es gibt auch die schöne Definition von Team, toll, ein anderer macht's, ne? Also man kann sich hinter Teams natürlich auch gut verstecken. Und meine Frage ist, du hattest ja auch gemeint, wir verkomplizieren dann oft diese Ideen, diese Lösungen, dieses Problem und bringen zu viele Ansichten rein und zu viele Meinungen und Co. Ist das... Verlernt der Einzelne dadurch auch so ein bisschen selber gute, einfache, geniale Ideen zu haben?
Weiß ich nicht. Das hat viele Ursachen. Also ich meine, man könnte es lernen, wenn man einfach das Problem vor dem Meeting mal sagt. Ja. Also meistens wird ein Meeting anberaumt, dann sagt man also praktisch, ich habe 2 Minuten vor euch ein PowerPoint reingestellt, was wir heute eigentlich besprechen wollen. Ja, und dann kommt noch so ein Vice-Präsident nach 5 Minuten ins Meeting und sagt was, ja, wenn überhaupt, ich habe übrigens keine Zeit, brieft mich mal, wie weit wir sind oder so. Oder stellt sicher, dass auch Bedingung XY erfolgreich ist, dann ich gehe jetzt mal raus, ich habe gar keine Zeit und so weiter. Das sind Dinge. Ja. Wie gesagt, das ist so quasi die Meeting-Ulm-Kultur, was nicht gelernt wird. Ganz schlimm sind zum Beispiel Dinge, dass einer nicht vorbereitet ist. Das sieht man in... Auch sowas wie bei juristischen Prozessen, dass praktisch einer irgendwie 30 Seiten Paper reinbringt als Aussage und dann sagt die Verteidigung, sie beantragt Aussetzung des Verfahrens oder Verschiebung des Termins, weil sie sich erst in die Unterlagen einarbeiten muss. Und dann sind im normalen Prozess wieder 2 Wochen oder 2 Monate weg, weil die ja alle termindicht sind. Und dann dadurch, dass die Leute auch undiszipliniert sind und sich nicht wirklich einigen und es immer wieder verschieben, entstehen wahnsinnige Lücken in der Zeitablauf. Und dann kommt es zu so einer Lage, wie wir jetzt gerade in Deutschland haben, dass alles so weit verschoben wird, dass wir gegen China das alles verlieren.
Das hat nichts, dass alles zu lange dauert einfach, ja, dass wir zu bürokratisch sind, es zu lange Entscheidungsketten gibt.
Ja, ich meine, es hat keiner sozusagen das Verantwortungsgefühl dafür, dass es nicht verzogen wird, sondern man muss jetzt irgendwie zur Sache kommen und nicht immer verschieben und machen. Die Leute, die Angst haben, haben die Macke, das kann man, gibt es psychologische Untersuchungen, die neigen dazu, nochmal Informationen einzuholen. Das kann unendlich lange dauern. Also es gibt so Tests, Psychotests, da gibt man einfach Leuten Unterlagen und sie sollen irgendwie eine Frage beantworten. Man kann so viele Unterlagen anfordern, wie man will, ist völlig egal. Und muss dann irgendwie entscheiden. Und da gibt es hart verschiedene Benehmensweisen. Also die einen gucken sich ein paar Daten an, so zack, 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 fordern relativ viele an, gucken sie schnell durch und entscheiden und es stimmt. Und die anderen kommen mit diesen ganzen Informationen nicht zurecht, die können die gar nicht filtern oder durcheinander bringen oder dann hinterher zur Entscheidung kommen und bleiben immer in so einem Status. Das ist schwierig. Und wenn man sie zwingt, dann jetzt Abbruch in Entscheidung zu treffen, dann entscheiden sie relativ dämlich, also irgendwas. Ich gehöre zu der anderen Sorte, Rechtshirndominante, die fordern eher keine Lösung an, sondern ich gucke aus dem Fenster und denke 3 Stunden nach. Und dann sage ich, das ist es.
Mhm.
Das machen Rechtshirndominante. Da gibt es die gute Version, dann stimmt es hoffentlich, wenn sie eine gute Intuition haben. Wenn sie eine schlechte Intuition haben, kommt irgendein krauser Mist raus. Also, ja, und da gibt es diese verschiedenen Studien.
Ja,
was mich ganz besonders, ich meine, ich wollte jetzt nicht so sehr, auch nicht in meinem Buch so sehr auf den Leuten rumhacken. Was besonders stört, ist, dass es gewisse Prinzipien gibt, die sind den Leuten eingepflanzt und die sind einfach nicht nur dumm, sondern einfach naturwissenschaftlich falsch.
Zum Beispiel?
Ja, ich trage immer, ich habe viele Vorträge gehalten über die Warteschlangenformel. Also praktisch, man darf ein System eigentlich, also in den meisten Fällen höchstens 85% auslasten, sonst gibt es einen Overkill.
Also Overkill an Überlastung oder was?
An Komplexität oder an Zeit oder so. Also praktisch, wenn man jetzt beim Arzt ist und die warten da alle und der Arzt hat seinen Tag vollständig eingeteilt. Und dann kann es sein, dass er irgendwie eine Wunde oder irgendwie noch mal eine Spritze wirkt nicht gleich oder so, überzieht 10 Minuten, dann zieht sich das für alle nach hinten. Und dann macht er noch mal irgendwas und dann fangen die Leute an zu maulen. Komme ich heute noch dran? Das kostet wieder 5 Minuten Zeit, ja, und dann gibt es langsam immer größere Schwierigkeiten und dann gibt es, dann entsteht Arbeit, die vorher nicht da war. Die Arbeit, sich zu entschuldigen oder nochmal was zu machen oder Mitteilungen zu machen und so weiter. Und dadurch gerät das System immerzu außer Balance. Das kann man in jeder Situation sehen. Ich habe das als Mathematiker relativ lange erfahren. Wir haben Dinge mathematisch ausgerechnet, also die Fertigungsreihenfolge von irgendwelchen Dingen oder Transportgeschichten, wie legt man die Touren und so weiter hin. Und ich habe mit Firmen gesprochen, die natürlich immer Totalauslastung haben wollen. Sie wollen gerne haben, dass, sagen wir mal, bei der Lufthansa die Flugzeuge 95% in der Luft sein müssen, weil sie dann Geld verdienen und nicht 70 oder so. Und dann geben sie sich Mühe. Das Problem ist, wenn man den Flugplan voll auslastet, also alle Flugzeuge sind in der Luft und nur eins geht's kaputt, dann hat man ein Problem, weil ich ja kein Ersatzflugzeug habe. Sie sind ja alle in der Luft.
Mhm.
Ja, und dann bleibt es aus Versehen irgendwo anders stehen und richtig repariert werden können sie eigentlich nur in Frankfurt in diesen riesen Hallen. Wenn es jetzt aber irgendwo anders ist, dann müssen sie Ersatzteile hinfliegen und dann ist wieder ein Flugzeug da drin und dann gibt es ein wahnsinniges Kuddelmuddel. Und dann sagt man, bitte, mathematisch gesehen ist erwiesen, ist alles, was über 85% ist, ist des Teufels.
Weil man dann nicht mehr flexibel genug ist, um auf Störungen, Sonderereignisse zu reagieren.
Das kann man kann 99% erreichen in einer totalen Massenberge. Also nur Roboter machen da irgendwas. Dann fahre ich die mal quasi eine Maschine hoch und die arbeitet jetzt. Wenn das so geht, kann man vielleicht auch 99% hinkriegen. Aber in normalen Dingen, wo auch so Störungen passieren können, ist 85% eine gute Idee. Also es gibt auch Ausnahmen. Die Feuerwehr sollte vielleicht nur 10%
ausgelastet. Am besten 0% ausgelastet.
Dann gibt es so eine Warteschlangenformel, nur dass man sie mal gehört hat. Also die stimmt nicht ganz, also bis auf 3%. Warteschlange ist gleich Auslastung geteilt durch 1 minus Auslastung. Das kann man leicht lernen. Mhm. Also wenn die Auslastung eines Kassierers oder Kassiererin im Supermarkt, ist nur eine Kasse, Schlecker damals, ist nur ein Mensch da.
Ja.
Und, der, die das hat, 10% Leerzeit, also praktisch 10% sitzt sie an der Kasse rum. Dann wird der Manager, wenn er das sieht, irgendwie wird er vor Zorn böse, sagt, das ist nicht ausgelastet, muss irgendwie andere Arbeit machen. Das, für normale Manager ist das untragbar, dass die 10% rumsitzen.
Mhm.
Die Warteschlangenformel sagt aber, Warteschlange ist 90% durch 1 minus 90, also 0,9 durch 1 minus 0,9 ist 9. Das heißt, wenn man 10% rumsitzt, ist die durchschnittliche Warteschlange in mathematischen Modellen 9. Das heißt, manchmal mit 10% Wahrscheinlichkeit ist sie 0, das ist, sitzt rum. Sowas wie 9% Wahrscheinlichkeit ist einer da, der wird bedient und dann so runter. Und dann kommen irgendwie die, da, damit es auf 9 kommt, das kommt es auch öfter vor, dass 30 da sind oder 40.
Mhm.
Und dann gibt es die Katastrophe. Jedes Mal, wenn das mehr als 9 werden, kommen die Leute und protestieren und sagen, das ist untragbar, öffnen Sie eine neue Kasse, ich werde wahnsinnig, oder schmeißen die Ware hin und gehen raus und so weiter. Und dann gibt es irgendwelche Tumulte. Und diesen Effekt verstehen Manager eigentlich nicht.
Dass ich bewusst in Kauf nehmen muss, auch mal ein bisschen weniger Auslastung zu haben, um so große Spitzen abfangen zu können.
Und sie selber, also diese Leute, die da auf Auslastung drücken, die selber sind in der Regel 100% ausgelastet oder 130.
Oft, ja.
Ja, und die können dann keine Entscheidung treffen. Das ist so wie beim Gericht. Die sagen, also bin jetzt mal weg oder dann. Oder machen sie 9 Termine in 14 Tagen und dann verschiebt sich alles. Das heißt, diese Unglücke, die nehmen sie als solche nicht wahr. Also, dass die Entscheidungen nicht gleich getroffen werden, sondern immer wieder vertagt. Und sie sind nicht da oder haben keine Zeit oder das geht wieder nicht. Ja, oder ich bin gerade weg oder beim Kunden und so weiter. Und die machen eigentlich die Katastrophe. Ich hab mal ein Kapitel bei IBM intern, das so einmal da einen Hammer drauf gehauen auf diese Leute. Und da kam einer, hat geschrieben, sagen wir mal, ich habe es gelesen, ich habe es auch verstanden, aber Sie sind irgendwie ein völlig unpraktischer Mensch, Herr Dück. Können Sie vielleicht außer diesem Besserwissertum irgendwie mal sagen, was wir wirklich tun sollen? Ja, ich gesagt, da steht in dem Artikel drin, sie sollen die Auslastung unter 85% halten. Ob er das gelesen hat und ob er das verstanden hat. Sagt er, ja, er hat es gelesen und verstanden. Das Problem ist, dass sich das keiner traut. Und was sollen wir sonst machen? Ja, und das heißt, die Leute, ich weiß es auch nicht. Das ist wirklich auch, das ist nicht nur schwammdumm, das ist wirklich dumm. Und so als Schwarm haften sie alle an so Grundsätzen, wie man irgendwas macht. Und das ist zum Beispiel ein Grundsatz, der einfach nur falsch ist. Ja.
Mhm.
Ich hab mal meine Karriere ein bisschen, das ist wieder was anderes, ein bisschen geschreddert. Oh, war das schwierig. Ich war noch ganz naiv und neu. Bin mit, wann war ich, wie alt war ich da? 40. Da bin ich Senior Technical Staff Member geworden. Das ist einer von den 500 Top-Leuten da in von 400, damals 400.000. Und da sind wir gefragt worden, was die Zukunft ist, also in die Zukunft der IT. Und wir machen dann eine Statistik und wir gucken, was die meisten Nennungen sind, und das machen wir.
Okay.
Da habe ich an den ganzen Vorstand einen sehr bösen Brief. Das darf man in einer Ami-Firma gar nicht. Also das ist so wie bei Trump. Also ich würde jetzt an die ganze Regierung schreiben, ihr seid wohl nicht echt. Ich wusste das nicht, dass man niemanden kritisieren darf. Also das, ich war relativ schnell da hoch befördert und habe noch nie was mit den Leuten zu tun gehabt. Mhm. Und habe ich ihn einfach relativ böse geschrieben, dass das ja nicht geht. Ich kann sagen, was da, ohne jede Abstimmung kann ich sagen, was rauskommt. Sowas wie E-Commerce und Multimedia. Damals. Und die Abstimmung brauchen wir nicht. Und die wirklichen Innovationen sind nicht die, die macht ja jeder auf dem Schirm. Da müssen wir auch keine Abstimmung machen. Das sehen wir doch selber. Oder jeder sieht das, sogar die da oben. wir müssen gucken, ob jemand eine Idee hat, die an uns vorbeigegangen sind. Und die müssen wir sorgfältig sichten und dann da eine Chance suchen.
Das also wäre dann. Die einzelnen genialen Ideen abfischen.
Ja, es wäre Cloud Computing, wäre eine geniale Vorwärtsidee gewesen. Ja, so.
Ja. Ja. wäre.
Zum Beispiel die Amazon, unsere Feinde damals, Amazon Web Services hat sich damals bedankt, dass wir das nicht geglaubt haben, dass das was werden kann. Also auch als sie schon Business damit gemacht haben, weil sie so lange Zeit hatten zu üben, weil wir das nicht glauben. Mhm. Ja, oder es gibt Zalando, ich kann ganze Stunden damit füllen. Ja. Zalando, niemals wird eine Frau Schuhe im Internet bestellen. Never ever. Die gehen immer durch die Stadt und gucken alle Schuhe an und das ist wunderschön, ja, so und so weiter. Und die guten Ideen sind nämlich, da schütteln die Leute den Kopf. Also wie lange über Tesla zum Beispiel, über Elektroautos und so weiter. Ja, jetzt ist das Kopfschütteln gerade, wenn ich Vorträge halte über Humanoide. Also ich verwette meinen wissenschaftlichen Ruf, dass wir in 15 Jahren das wie Cloud Computing vor 15 Jahren als Schlüsseltechnologie haben. Und das dann sagen sie, das wollen wir nicht, weil die uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Ich sage, ich kann das ja nicht sehen, weil wir gerade ganz viele Arbeitsplätze frei haben. Und zwar von Arbeiten, die ein normaler Mensch nicht will, wie Spargel stechen. Oder Schweineschlachten oder sowas. Das können die ja, wenn man sie vernünftig ausbildet. Dann sage ich, was ist das Problem? Ja, das will ich trotzdem nicht. Dann sage ich, pass auf, wir verlieren durch die Überalterung der Boomer ungefähr 6 Millionen Arbeitsplätze, noch weitere in den nächsten 10 Jahren. Die müssen wir auch irgendwie ersetzen. Leute, es brennt. Und die jetzige Generation, also die Jüngeren, schimpfen auf Leute wie mich, dass wir nicht genug Kinder gekriegt haben, dass sie die Renten bezahlen können. Und rächen sich, dass sie ihrerseits jetzt überhaupt keine Kinder mehr kriegen. Also die Kinderquote sinkt ja noch weiter. Das heißt, die Katastrophe hat man noch weiter hinten. Und dann sage ich, pass auf, denn müsste man ja Roboter bauen? Nein. Wie gesagt, also das ist jetzt ein Beispiel, bewusst jetzt, wo ich mich weit raushänge von heute. Und ich tippe, dass in 15 Jahren haben wir diese Problematik dann drauf. Und dann sagt Deutschland, nach einer sehr komplizierten, komplexen, 15-jährigen Diskussion, ja gut, dann müssen wir auch Humanoide nehmen. Aber in China sind die seit ungefähr ein Jahr jetzt in Massenfertigung. Die laufen vom Band. Und das macht mich so traurig. Also das ist auch so kollektive Dummheit von ganz Deutschland. Und dann sage ich, gib mal bei Google Unitree ein. Also Uni wie Uni, Tree wie Baum und Unitree. Einfach bei Google eingeben. Und dann gibt es eine ganze Preisliste. Da sind Tonnen voll Bilder, was man alles kaufen kann. Und zwischen 5 und 100.000 ist man dabei. Und dann sagen sie, ja, aber die funktionieren nicht. Und so weiter.
Ja. Also ich weiß, worauf du hinaus willst, weil man sieht es ja auch in Deutschland. Ne? Deshalb sind wir ja auch wirtschaftlich jetzt vielleicht nicht auf dem Niveau, wie wir es früher mal waren, auch in der Welt angesehen und sowas. Ne? Und nicht mehr das Innovationsland schlechthin. Meinst du, das hat auch, also diese Schwarmdummheit hat uns so ein bisschen übernommen in Deutschland und sorgt auch viel für diese Bürokratie, die wir hier haben?
Ich habe mal so ein ganz böses Buch geschrieben, wenn das ist schon ganz alt, ist jetzt 20 Jahre alt, 2005 oder 2006. Lean Brain Management heißt das. Das ist eine Satire. Der Untertitel ist Erfolg und Effizienz durch null Hirn. Und die Idee ist, dass Intelligenz sehr teuer ist und hoch bezahlt werden muss. Und das will man eigentlich nicht. Und jeder Mensch wird in Deutschland nach seiner Peak-Intelligenz bezahlt, also die er einmal im Leben hatte. Und meine Intelligenz ist am höchsten gewesen im Zeitpunkt, genau als ich habilitiert habe. Da habe ich ja gerade die Prüfung bestanden. Und dann kriege ich lebenslang dieses Gehalt, unabhängig, was für dösigen Kram ich sonst mache. Ich habe dann vorgeschlagen, dass man das irgendwie besser macht. Und die Idee ist, die Intelligenz ins System zu verlagern. Also, dass wir ein System bauen, was so perfekt ist, dass es nur von Dödeln bedient werden kann. Also, unsere Bürokratie ist sowas inzwischen. Ja, da sind Leute, die nur von, also Sachverständige, die sind schon sachverständig, aber genau für ihr ganz kleines Teil, also wie man eine Heizung genehmigt oder sowas. Wenn man sie fragen sollte, wie das mit dem ganzen Haus zu sein, dann sagen sie, da sind andere Ämter beschäftigt. Da sind welche für Dächer auch, für Photovoltaik und dann ist ein Amt für Autosteckdosen. Das ist alles durcheinander. Und sie haben das super perfekt wie in meinem Buch gemacht. Man vereinzelt die Dinge sozusagen, dass es fast jeder machen kann. Und die Intelligenz ist im System. Das heißt, das System verlangt eine gewisse Reihenfolge und eine Organisation, wie irgendwas entschieden wird. So, und das haben wir jetzt gemacht. Bei Gerichten insbesondere sieht man das oder so, wird immer vertagt und das gemacht und nochmal geguckt und weiß ich, dann darf nochmal ein Sachverständiger kommen. Geht das immer so los? Genehmigungsprozeduren von Windrädern sind so eine Sache. Ja, und. Über Jahre zanken sie sich da alle und so weiter. Und wir haben, glaube ich, so die Tendenz in Deutschland, das, was zu tun ist, also die Intelligenz, die wird quasi vom System bereitgestellt und wir können kaum was ändern. Das ist so eine Art Moloch geworden, der uns beherrscht. Jetzt kann man natürlich von außen eine Intelligenz reinbringen und sagen, wir bauen jetzt einfach ein Windrad und basta oder irgendwas.
Es geht so nicht. Wie Elon Musk das so ein bisschen gemacht hat. So,
ja,
ist mir egal, was ich alles für Regeln habe, ich habe meine eigenen Regeln.
Nach 3 Jahren eine Genehmigung für ein Windrad bekommen. Nach 3 Jahren. Es hat sehr, sehr viel gekostet für den Unternehmer. Alles geklärt, keine Lurche drauf und keine Sonder. Ja, alles gut. Und dann kriegt er dann endlich den Schein, dass er es bauen darf. Und dann sagt aber das Windradunternehmen, dass dieser Typ nicht mehr hergestellt wird. Und dann sagen sie, ja, nein, da müsste, nein, was ich mit Schwammdum meine, da müsste irgendwie eine Institution sein und da müsste irgendwie ein Ombudsmann und sagen, in diesem Fall bau einfach das neuere Modell ein und es ist gut.
Das ja, wie so eine Kommission für Kleinscheiß. So dieses, nee, komm, mach jetzt einfach. Passt, ja. Ist, mach. Ja, hast deine Genehmigung, gut, los geht's.
Das deutsche System sagt jetzt alles nochmal von vorn, weil das ja dann höher ist und größer. Und dann könnten ja jetzt andere, jetzt müssen wir alles nochmal machen. Und dann sagt der Unternehmer, hat dann aufgehört, hat gesagt, er hat sich so blutig in die Nase und finanziell auch irgendwie überhoben. Das macht er nicht nochmal und weiß ja auch nicht, ob was dann passiert.
Ja, und das ist immer so ein bisschen schade, weil da gibt es ja recht viele Beispiele auch, wo einfach die Bürokratie dann das Genick irgendwo gebrochen hat von einer coolen Idee oder von einem coolen Vorhaben, von einem Unternehmen oder was auch immer. Und ich vergleiche es mal so ein bisschen wie mit dem wie mit Anwälten oder Anwälten einfach, sagen wir mal Anwälte. Weil ich einige mich mit jemandem, sagen, wir sind uns einig, passt, komm, wir haben uns auf einen Preis geeinigt, einen Zeitpunkt geeinigt, eine Leistung geeinigt. Und dann sagt er, ja, ich gebe es nur noch mal schnell meinen Anwälten zum Drüberschauen. Und was dann passiert, ist eigentlich immer das Gleiche.
Ja.
Es wird nichts.
Ja.
Es wird dann nichts. Weil die Anwälte haben dann aus einem einseitigen Dokument wird ein 5- bis 10-seitiges mit hunderten Klauseln, wo du dir denkst, boah, Leute, wir können wirklich nicht für alles irgendwie eine Absicherung hier einbauen. Irgendwo müssen wir auch einfach mal auf den gesunden Menschenverstand irgendwo vertrauen. Aber das macht halt irgendwie auch keiner mehr.
Wir hatten mal so eine Kampfsitzung mit in der Geschäftsführung mit dem Chefjuristen. Ja, wir haben dann einen Vertrag so für 1 Milliarde, irgendwie IT von einem Großunternehmen zu übernehmen. Und dann gibt man es zum Schluss nochmal dem Juristen und der sagt, da ist aber eine Laufzeitgarantie drin. Das ist zu viel Risiko? Nein. Und dann hängt das da. Dann kriegt man den Auftrag nicht. Dann geht das über das nächste Jahr. Dann muss man auf den Knien rutschen zur Corporation und sagen, wir haben den Auftrag nicht gekriegt. Und dann geht das alles und die sind völlig stur. Wir haben damals, das zum Beispiel war eine sehr gute Sitzung. Er hat gesagt, das mit den Laufzeitversprechen hätten wir euch auch nach 5 Minuten vor 3 Jahren schon sagen können, aber es hat uns keiner gefragt. Und ihr bringt quasi immer fertige Sachen bei uns an und sagt, guckt sie nochmal durch, das ist falsch. Ihr könnt ja vorher kommen. Ich, ja, ich habe dann, ich habe ja auch immer neue Sachen da angemacht, dann habe ich, da habe ich sehr viel von gelernt. Ich bin mit Dingen, die nicht erlaubt waren, also echt nicht erlaubt waren, bin ich dann zu dem Chefcontroller oder Chefjuristen gegangen in der Hauptverwaltung, habe ihm gesagt, er soll jetzt einfach mal seinen Verstand ausschalten, nur den gesunden Menschenverstand anschalten, dann erkläre ich ihm, was ich will. Und dann wird er am Ende sagen, das ist vernünftig. Und dann kann er erst rumpalabern, vorher nicht. Und ich weiß, dass es verboten ist, was ich will. Er soll nur sagen, das ist vernünftig. Dann habe ich es erklärt und sagte, ja, das ist vernünftig, aber hoch verboten. Und was ich bei ihm will, habe ich gesagt, du bist der Einzige, der das so hindrehen kann, dass es geht. Und das möchte ich jetzt.
Ja, verstehe.
Du sagst, hast du, großer Meister, ich mach einen Kniefall vor dir und jetzt mach ich irgendwie, bring's hin. Und dann sagt er, okay, ich gebe dir den Tipp, das und dann machen wir das anders. Und dann gewährt das was. Aber man kann die normalen Leute gehen so nach Prozessordnung vor. So, es hat irgendwie in dem Flowchart ist irgendwo dann Platz und der Jurist ist ganz hinten. Das ist falsch. Das ist auch wieder. Da sind die Systeme dämlich gebaut, in gewisser Weise.
Ja,
die Systeme sind auch nicht so gebaut, also die sind so gebaut, dass es da eine Personalabteilung gibt, eine Irgendwas-Abteilung, eine Gleichstellungsbeauftragte. Alle diese Leute haben irgendwie eine sachliche Kompetenz. Was eigentlich nicht gemacht wird, ist irgendwie eine Kompetenz rund um den Kunden. Dem wird nur was verkauft.
Ja.
Wir haben das auch mal so umsortiert. Wir haben jetzt so, wenn Weihnachten viele Aufträge kommen, dann kann man sagen, wer muss jetzt eigentlich alles genehmigen sozusagen? Wer macht was und muss dann noch was in die Suppe spucken? Und die Leute haben wir zusammen in ein Büro gesetzt. Das muss natürlich War Room heißen bei einer Armee. die werden zusammengesetzt und dann, wenn ein Problem auftritt, geht er zum nächsten Schreibtisch und fragt den. Und nicht eine Mail schreiben und dann liegt das wieder irgendwo. Und das sind Verbesserungsmaßnahmen, die wahnsinnig gut treffen. Deswegen, ich habe jetzt drei oder vier Mal ein schweres Problem mit der Direktbank gehabt. Also ich habe irgendwas da mit Penny Stocks in Kanada irgendwie gemacht, was das System überfordert hat. Ich schaffe es nicht, jemanden vor die Flinte sozusagen zu bekommen, der dieses System versteht oder so. Ich sage, gib mir doch einfach den Systemadmin. Dann sagen sie, nein, ich regel das. Dann wird das nicht geregelt. Dann rufe ich das zweite Mal an. Dann sage ich, pass auf, beim ersten Mal habe ich Frau Meier gesprochen. Jetzt möchte ich wieder Frau Meier. Ich habe keine Lust, dass sie dieses komplexe Ding nochmal zu erklären.
Mhm.
Ja, dann haben sie es, ja gut, Frau Meier. Beim dritten Mal haben sie gesagt, ich will nochmal Frau Meier. Es hat wieder nicht geklappt. Dann haben sie gesagt, sie haben nicht den Anspruch bei einer Direktbank, dass immer dieselbe Person ist, sondern das Problem, wir haben die Philosophie, jede Anfrage sofort zu lösen. Ich sage aber, die könnt ihr nicht lösen. Ich muss den Systemadmin, das sagen sie, das geht nicht. Das hat man noch nie gemacht, den Systemadministrator.
Ja,
das System ist so stark, oder wie man irgendwas abweist, dass sozusagen die Dummheit auch im System ist. Also das System hat eigentlich diese Kernintelligenz. Und wenn das schlecht gemacht ist, dann ist es dumm. Und man steht machtlos vor den Entscheidungen des Systems und das wird irgendwie befriedigt, sagt man, und kriegt das nicht raus. Und im Grunde müsste man sich Gedanken machen um ganzheitliche, gute und wirklich intelligente Systeme. Das macht
was sind aber keiner. Wie kommen wir denn von dieser Schwarmdummheit weg? Was wären denn Lösungen dafür?
Sehr schwierig. Es gibt ab und zu mal wieder Firmen, die ganz neu anfangen und das von Anfang an richtig machen. Also ich habe auf einer Folie so den Lebenszyklus einer Unternehmung. Also praktisch, dass man Startup hat, also erst eine Idee, dann Startup gründet, dann den ersten Kunden hat und mal guckt und so weiter. Und dann kommt so eine Phase, wo man langsam jetzt einen Personalbeauftragten einstellen müsste. Also wenn es größer wird, die Firma, wenn es mehr als 50 Leute sind, dann beginnt langsam die Aufgabenteilung. Und dann muss man sich sehr genau überlegen, wie die Aufgabenteilung zu sein hat, wie das passt zu der ganzen Geschichte. Und diese Phase habe ich jetzt mal Organisierung genannt. Also das ist eine Organisierung dieses neuen Geschäftes. Wenn man das gut kann, dann wird es eine Organisation. Und die wird über Jahrzehnte der Firma dann immer besser und besser, wird aber allmächtig. Und wenn die jetzt durch technische, sagen wir, durch Digitalisierung in gewisser Weise obsolet wird, dann weigern sich die Firmen eigentlich, das nochmal von Grund auf neu zu machen, also in die Phase der Organisierung zu gehen und mal zu gucken, wie man das eigentlich machen müsste. Sondern sie doktern immer rum und schieben rum und reorganisieren die Menschen, kleben andere Schilder auf die Türschilder und erfinden neue Ämter und weiß ich was. Und es wird nichts. Ja, also ich meine, ich will ja jetzt nicht in langen Wunden rumstockern. Ich war der Cloud-Manager der IBM Deutschland von 2009 bis 2011, so in dem Dreh. Das ist sehr schwierig, weil sowas wie Cloud Selbstbedienung ist und IBM verkauft meistens Großrechner, am liebsten Großrechner aus der Historie heraus. Und ein Großrechner ist so teuer, dass sich dann ein, zwei Leute ein Jahr drum kümmern können, um den Deal. Ja, Probe macht Meetings und so, das spielt keine Rolle, kostet ein Heidengeld, aber das ist egal, wenn der Computer so teuer ist. Und Cloud Computing ist im Wesentlichen Selbstbedienung. Ich gehe einfach in so ein Dings rein und benutze einen Computer und zahle dann 2 Cent. Und da kann man gar keinen Vertrieb machen, also nicht mal ein Gespräch führen, das ist gar nichts. Das muss irgendwie von selbst sich verkaufen.
Ja, genau. Aber was ist eine Lösung für jeden Einzelnen? Kann man sich vorstellen,
IBM ist 2010 oder 2011 100 Jahre alt geworden. Und das ist so ein ganz großes, gewachsenes Geflecht, was ich erlebt habe. Und jetzt muss ich in dieses Geflecht rein, sowas wie Cloud Computing reinflechten, was ganz andere Prioritäten und Organisationen hat. Und das muss man sich eigentlich neu überlegen.
Also man müsste gerade, wenn man Unternehmer ist, den Mut haben, nochmal neu zu organisieren, neu anzufangen.
Da sieht man, dass eigentlich, man sagt immer, Unternehmen verschlafen irgendwas oder Kodak hat die Digicam verschlafen oder so. Das ist leicht gesagt. Ich kann also mindestens an mehreren Firmen erklären, also ich habe jetzt einfach IBM genommen, dass unter Umständen eine neue Technologie oder ein neues Produkt erfordert, dass die Organisation neu gemacht wird. Und dazu ist sie nicht fähig. Also die ist oft nicht fähig, sich so sozusagen zu verjüngen. Und das ist das Problem. Die Leute sagen immer dazu, dass wir brauchen eine Transformation, wir brauchen keine Transformation. Es ist einfach echte Verjüngung und nochmal neu probieren mit neuen Prozessen. Die müssen auch erst wieder ein Jahrzehnt verhärten.
Und was kann jeder Einzelne machen? Also klar, auf Unternehmersicht mutiger sein und sich wieder verjüngen wirklich, aber was kann jeder Einzelne irgendwie machen, um aus dieser Schwarmdummheit rauszukommen?
Ah, schwierig. Ich meine, ich habe ja gerade gesagt, man ist im Grunde gefangen im System, in Glaubenssätzen. Also, ja. Also ich habe zum Beispiel nach der Warteschlangenformel mich nicht ausgelastet, zum Beispiel. Auch nicht mein Team. Ich habe gesagt, wenn die irgendwie zu viele Überstunden machen, dann erzeugen sie wieder diese Probleme, dass irgendwas nicht fertig wird. Und ich will das nicht. Und ich sage, ich gebe euch noch nur Arbeit für 40 Stunden in der Woche und lasst mich in Ruhe. Also ich erwarte, dass ihr das irgendwie hinkriegt. Und ihr sollt nicht irgendwie dann Überstunden machen und jammern. Dann seid ihr falsch organisiert oder so. Und ich habe es geschafft, dass die Leute dann auch irgendwie um 4:30 nach Hause gegangen sind. Ja, ich habe gesagt, ihr sollt fröhlich um 8, also die geschummelt haben und sind um 7:30 gekommen, um 8 sollt ihr fröhlich zur Arbeit gehen und dann um 4:30 fröhlich zu eurer Familie zurückkehren und die Kinder kennen und so weiter. Du musst das irgendwie vernünftig machen. Und das war hartes Brot. Also dass die Leute versuchen dann ihnen keinen Urlaub zu nehmen und alles mögliche. Ich sage, lasst es einfach sein. Konzentriert euch auf die Arbeit. Als Ergebnis habe ich relativ oft gehört, Herr Dück, Sie bekommen keine gute Gehaltserhöhung. Also ich wird technisch ausgedrückt, die bekommen Note sowieso. Und dann sage ich, aber meine Arbeitsergebnisse sind doch sehr gut. Und dann haben sie gesagt, sie haben zwar sehr gute Arbeitsergebnisse, aber erst ist es nicht genau, was wir wollten. Meistens habe ich zu viel Wert auf Exzellenz gelegt, was sie überkandidelt finden. Und zweitens laufen sie immer durch den Flur, sie leiden nicht. Ich sage, was soll das jetzt wieder bedeuten? Ja, wir alle sind am Anschlag, wir sind halb tot, viele von uns haben Burnout und sie laufen da, trillern da auf dem Flur rum. Und sagen, wie geht's? Ja, das ist in so einer Leistungsgesellschaft manchmal in vielen Firmen gar nicht mehr üblich, dass man sagt, hallo, schön. Ja, wollen wir mal kurz einen Schnack halten? Dann sagen alle, nein, das war, weißt du, das war vor 30 Jahren noch möglich und so weiter. Und die sind alle in diese Überlastung reingefahren. Und im Grunde, wenn man muss dann fast demonstrativ weinen bei der Arbeit, dass ich überlastet bin und hab das und ich bin schon krank und weiß ich was und so. Und dann sagen die Leute, oh, der arbeitet aber hart, der setzt sich ein oder sowas, ja. Und dieses amerikanische I'm working hard hat sich so reingebracht, das macht Schwarmdumm. Und alle Leute wissen, do not work harder, but smarter. Mhm. Wenn man es versucht, smarter zu arbeiten, geht nicht. Ich habe einen privaten Anruf von ganz, ganz oben gekriegt. Mein Team wäre das einzige Team in ganz, vielleicht der ganzen Welt, noch nicht mal in IBM, das ist ein Hochleistungsteam von 9 Leuten, die keine Incentives kriegen für gute Leistung, sondern einfach ein Festgehalt kriegen. Wenn sie gut gearbeitet haben, verteilen wir den Bonus auf alle gleichmäßig. Mhm. Da habe ich gesagt, das haben wir so besprochen, das wollen die Leute, sie haben keine Lust, jeden Tag über ihr Gehalt nachzudenken. Also immer, wenn man irgendwie Mist macht oder der Kunde will nicht, dass man dann sagt, oh, jetzt kann ich meine Familie nicht mehr ernähren oder irgendwie, das stört einfach. Und wir wollen einfach nur gut arbeiten und das ist in Ordnung. Dann sagen sie, aber sie verlieren die Macht. Ich sage, ich will keine Macht, ich will nur, dass die Leute gut arbeiten. Das ist doch ein Unterschied, wenn ich irgendwie was reparieren will. Also ich habe jetzt so, sagen wir mal, jemand ist dazu verurteilt, einen IKEA-Schrank aufzubauen. Also das ist so, gibt's ja auch Filme im Internet dazu. Und dann kommt ein Kind dazu und sagt, wozu passt dieses Teil? Und dann sagt man, pass mal auf, geh mir aus dem Weg. Und dann kommt meine Frau und willst du eine Tasse oder zwei Tassen Kaffee? Sag ich, lasst mich in Ruhe, ich muss mich konzentrieren auf diesen Schrank. Und das ist normal, wie man normal arbeitet. Das heißt, das ist auch eine Form von Dummheit, dass Dinge nicht mehr mit der vollen Konzentration durchgeführt werden können, mit der echten notwendigen Versenkung. Das ist irgendwie bei komplizierten Sachen ist das so. Und da darf keiner reinspucken. Und sie kommen aber immer zu. Und dann sagen sie, kannst du vielleicht noch mal eine Frage beantworten oder so. Das macht einen völlig fertig. Also wenn man als Techniker arbeitet. Im Management macht das nicht. Die sagen, warte, stell dich dahin, warte und so weiter. Die regeln das. Die können, die haben keine komplizierten Probleme, wo man 100% Kernspeicher braucht. Mhm. Ja? Also wir kennen das so aus der ersten Phase, wo man noch Doom gespielt hat in den 90ern. Anfang der 90er, da war das schwierig, man musste den Speicher so organisieren, dass wirklich nur Doom spielt und sonst nichts, sonst spielt es nicht. Man kann nicht noch zwischendurch irgendwie sagen, weil Textverarbeitung gab es ja noch nicht, aber man kann nicht irgendwas nebenbei machen, das hat das nicht vertragen. Und das Ding muss einfach voll konzentriert auf diese eine App sein. Und bei Mathematik, Aufsatz schreiben, Dichtungen und so weiter, es gibt viele Tätigkeiten, wo man 100% Kopf dazu haben muss, weil es schwierig ist. Und es ist sogar schwierig, wenn man nichts weiter hat. Und dann braucht man eigentlich auch eine Ruhe. Und viele Leute lieben das Homeoffice dafür, dass sie das können.
Hat ja auch Vorteile, ne? Also man kann wirklich in Ruhe arbeiten. Ja. Ohne Ablenkung.
Ja, aber jetzt im normalen Betrieb, jetzt hat man inzwischen die Einzelbüros aufgelöst, dann hat man gar keine Ruhe mehr. Und dann zanken sich alle, es ist ganz laut, dann kommen die Leute so typischerweise, wir haben mal einen angeschrien, also ein Vertriebler läuft da mit dem Handy hin und her und verhandelt einfach und geht also wie ein Spazierweg immer um diese Arbeitsplätze rum. Dann sag ich, kannst du vielleicht mal irgendwie ins Treppenhaus gehen, dich einschließen? Hey, 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 seid ihr aber cool, schlecht drauf, so ungefähr. Und wie gesagt, da gibt es diese ganzen Unsitten und die haben sich irgendwie verhärtet und die sind ein bisschen vom System auch induziert, dass man dass man hat versucht sozusagen die Büros abzuschaffen, weil das was kostet. Also ich hab die Rechnung mir vorlegen lassen damals, wenn man die Einzelbüros abschafft oder irgendwie alles so auf Massentierhaltungsfläche macht, dann spart man sowas wie 1,5% vom Umsatz. Und dann habe ich gesagt, können wir vielleicht mal so abstrakt diskutieren, ob 1,5% vom Umsatz das wert ist, dass wir in Ruhe arbeiten können. Und so weiter. Und sind so viele Dinge eingerissen, bloß weil man wieder einsparen will oder was. Es wird aber in der Sache nicht diskutiert. Man sagt einfach, dann können die Leute auf so eine Massenfläche kommen. Und dann hinterher, nach zehn Jahren sagen sie, hier kannst du nicht arbeiten, du musst immer in Silent Room, aber die muss man vorher buchen, weil jetzt so alle in Silent Room gehen. Und dann hat man da irgendwelche Buchungssachen, dann darf ich 2 Stunden in Ruhe arbeiten, muss wieder raus, dann setze ich mich einfach draußen hin, das ist wieder verboten wegen Security. Und das ist irre. Und das sind alles Folgewirkungen von irgendwelchen Leuten, die meinen, sie müssen jetzt Büroraum sparen. Und sowas kann ich... Ja, wir sind jetzt über eine Stunde. Wir können da stundenlang weitermachen. Ja. Und das sind Dinge, wo das normale Volk einfach sagt, das ist dumm, aber oben wird es nicht gehört. Ja. Ich hab als einziger damals immer gesagt, ich finde das dämlich. Also mit diesem. Ich war ein Wilddück, der immer aufmüpfig war.
Ja, vieles von dem, was du erzählt hast, kenne ich auch aus der eigenen Corporate-Erfahrung und sowas.
Ja, ich will das nicht. Und dann war ich bei einer Führung von fremden Menschen, also Kunden, die sind durch die Hauptverwaltung der IBM geführt worden. Wo man zeigte, dass auch die Direktoren, die haben ein paar mehr Blumen, aber die sind auch auf einer Massentierhaltungsfläche ein bisschen auseinandergezogen. Und dann hat er das gelobt, dass wir so viele Einsparungen gemacht haben und das und das und das machen wir auch. Wir machen auch Beratung, welche Möbel man kauft und so weiter. Und so weiter. Bla, 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 bla. Und in den glühendsten Farben. Ich wollte fast so, ich war am Nägel kauen und habe gesagt, ich hau ihn gleich oder sowas. Das ist alles gelogen. Das stimmt nicht. Und dann sind die Kunden verschwunden und dann habe ich denen gefragt, sagen Sie mal, tickt's bei Ihnen? Geht's noch gut? Finden Sie das wirklich gut, dass wir hier alle so sitzen? Doktor, nee, ich leide da auch drunter, aber was soll man machen? Und ich musste ja jetzt das anpreisen.
Ja, aber so verrückt ist es doch, oder? Auch ich kenne es ja auch von den Einzelbüros weg zu Großraumbüros und jetzt halt wieder so einzelne Glaskästen, die man sich buchen kann, wenn man Ruhe braucht. Und eigentlich hockt wieder jeder im Großraumbüro, aber wenn du dann einen Call machen willst, ist es dann wieder so, ja, nee, kannst du dir nicht irgendwie ein Einzelzimmer buchen? So nervst wieder alle damit. Also das ist ein Hin, ein Her, eine Kostensparung. Aber es wird wenig drauf gelegt, ob das dann wirklich auch effektiver ist oder besser ist für alle Beteiligten. Ne? Und wie du schon sagst, wir sehen es ja auch viel in der Gesellschaft an sich, ja, wie sowas, was für Auswirkungen das auch einfach hat. Ne? Und gerade auch dieses weniger gute Ideen auch oft, ne? Die Innovationskraft fehlt irgendwo. Das für mich macht es schon oder schlägt es schon irgendwie da eine Verbindung oder in die gleiche Kerbe da mit Schwarmdumm, ne? Dass wir einfach sagen, wir können uns entspannt hinter Teams verstecken. Keiner muss mehr Verantwortung übernehmen. Ich kann eine Entscheidung einfach aufschieben ohne Konsequenzen für mich. Wenn ich mir nochmal 20 Infos so einhole, ne, und auf andere abwälze vielleicht und wieder hinter dem Team irgendwie verstecke. Und das ist ja aber nicht keine Gesellschaft, in der wir irgendwie leben wollen. Wir wollen ja eigentlich, also es ist ja cool, Verantwortung zu übernehmen, für irgendwas verantwortlich zu sein. Auch. Das ist ja eigentlich was Schönes.
Sagen, was kann der Einzelne tun? Ich meine, die können ja einzeln mal so, wir sind das Volk, irgendwie vor das Management treten und sagen, wir wollen das so nicht. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe gesagt, ihr könnt mich nehmen als Galionsfolge. Ich gehe vorne und erkläre das. Ja, aber dann dürft ihr nicht einfach hinten so irgendwie sagen, so die Augen zu, jetzt passiert gleich ein Unglück oder so. Da muss man, die Einzelnen müssen dann auch einen gewissen Mut haben, diese Disharmonie auszuhalten. Das wollen sie eigentlich nicht, weil sie immer Angst haben, dass das Gehalt dran hängt.
Oder der Job.
Ja, oder der Job, das tut's ja nicht, wenn die alle sagen, pass mal auf, das wollen wir nicht, und unterschreiben alle, dann knallt's.
Ja,
Ja?
definitiv.
Ja, und dann
Ach.
knallt's natürlich wirklich. Also wenn ich so eine Niederlassung in Mannheim oder irgend sowas unterschreibe, das geht so nicht. Das wird natürlich weltweit hochgekocht, und dann sagen sie, der in Deutschland hat sein Team nicht im Griff, und dann gibt es natürlich irgendwelche Verwerfungen. Und bevor man jetzt so einen Großkrieg anfängt, so von dieser expliziten Art, kann man das vielleicht da heimlicher machen. Man muss ja keine Leute reinreißen, aber sagen wir mal, trauen sich einfach nicht. Und dann gehen sie zum Betriebsrat und sagen das dem, und der soll das machen. Der kann das aber auch nicht, weil er dann eher verhasst ist beim Management. Der hat das Vertrauensverhältnis meistens und so weiter. Und ich kann einfach nur sagen, ach, anderes Beispiel. Da ist im Straßen, wir sitzen in einer vollen Straßenbahn. Und da wird einer ausfallen und versucht, einer Frau an die Brust zu greifen. Und irgendwie, ja. Und dann gucken wir alle weg. Wir wissen aber aus dem Fernsehen, dass es besser wäre, wir würden ihn alle einfach so packen und der Polizei übergeben. Passiert aber nicht. Der macht da rum und steigt bei der nächsten aus und grölt. Und dann sagen wir, das war aber furchtbar. Und wir reden von einer Kultur des Wegsehens. Und sagen, wir müssten Zivilcourage haben. Und die sehe ich im Betrieb überhaupt nicht. Das ist ungefähr, das ist irgendwo auf einer anderen Ebene. Das ist jetzt mit dem Wegsehen ist leichter zu erklären. Aber im Grunde sieht man weg, wenn falsche Entscheidungen getroffen werden.
Ja, ich meine, es ist vielleicht ein anderes Beispiel, es schlägt aber in die gleiche Kerbe irgendwo, so dieses, wenn man für irgendwas steht, dann muss man auch dafür aufstehen am Ende, ne? Und wenn man
Ja.
irgendwo sieht, dass was nicht passt, dann Missstände oder so, dann muss man da auch hinzeigen und eben nicht, also hingehen und was machen und nicht nur hinzeigen. Das ist ja genau das Gleiche, wie wenn irgendwo auf der Welt wieder was Schreckliches passiert, wenn alle Leute wieder irgendeine Nationalitätsfahne da posten auf Facebook oder Instagram und sagen, ja, unsere Anteilnahme ist mit dem so und so Land wegen, keine Ahnung, Erdbeben oder Überflutung. Aber ja, super cool, dass du das machst, aber das hilft ja gar nichts. Der Mann, der da jetzt sein Haus verloren hat, der kann sich davon jetzt auch kein neues leisten. Also entweder gehst du hin und hilfst oder du heuchelst da jetzt nicht diese Anteilnahme. Natürlich ist es schrecklich. Aber entweder machst du was oder du machst nichts. Und ich finde mal, wir leben mittlerweile in so einer Gesellschaft, wo es reicht zu sagen, ja, das ist furchtbar, oder? Das war furchtbar. Und
Mit tiefer
das reicht als was zu
Anteilnahme
machen.
und
Das gilt als was zu machen.
ja, wir sind tief bestürzt.
Ja, thoughts and prayers. Ja, thoughts and prayers im Englischen immer. Gunther, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß
Ja,
gemacht, da in dein Buch ein bisschen einzutauchen.
hier soll ich das noch mal zeigen. Es gibt
Zeig's gern nochmal in die Kamera, ich sehe es auf jeden Fall.
Das
Sehr
ist mein
schön.
bestverkauftes Buch leider. Also die anderen, das muss gar nicht das Beste sein, aber das war
Schwarm drum.
das war jetzt halt aufrührerisch. Das alte war auch ganz cool. Also Lean Brain Management, das ist sogar in Englisch übersetzt worden. Das war Management Buch des Jahres 2006. Da stehen auch
Jawohl.
genug Dummheiten drin.
Ja, kann ich mir vorstellen. Gunther, vielen lieben Dank, dass du
Da
da
sind
warst.
ja.
Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht, mit dir in die ganzen Geschichten hier einzutauchen und dein Wissen mal so ein bisschen vom Papier weg in die Audiowelt zu transportieren. Sag den Leuten gerne noch, wo können sie dich finden, wo können sie deine Bücher finden, wenn sie mit dir up
Ja
to
gut,
date ein
ich
bisschen
meine,
bleiben
bei
wollen.
Amazon sind ja alle 26 oder so. Auf meiner Homepage, ich habe mal so also die ersten drei Seiten von den Büchern da irgendwie da publiziert, also das Vorwort, das gibt's. Viele Dinge haben auch, also es gibt natürlich auch einen Vortrag von Schwarmdummheit im Internet, also es sind so mehr als 100 Stunden, glaube ich, inzwischen Konferenz. Also
Wow.
sind, glaube ich, 130 Konferenzreden auf YouTube. Das kann man sich dann auch so einfach so reinziehen. Also ich, Schwarmdom insbesondere habe ich eine halbe Stunde auf der Republika vorgetragen. Und es gibt auch längere Fassungen und so weiter. Über agile Methoden, die dann wieder von der Organisation gekillt werden und so weiter. Also diese ganzen Prozesse, dass man immer welche neue Sachen findet, die durchzieht und dann die Organisation macht dann doch wieder Bürokratie davon und so weiter. Das ist so ein stehendes Thema. Und ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, weil ich sehr betroffen bin, dass die Techies eine andere Gehirnwindung haben als die BWLer. Es ist bei IBM sehr stark gewesen, dass die arbeitende Bevölkerung rechtshand dominiert ist und halt alle, die uns beherrschen, linkshand dominiert. Und das gibt dann typische Probleme, dass eigentlich die Problemlösungen sind auf einer anderen Ebene, die man gut finden würde. Und es kommen auch andere Lösungen raus. Und dann gibt es immer so Konflikte. Das müsste eigentlich auch nicht sein. Das sind so die tiefer gehenden Fragen, die leider, praktisch jeder, der es liest, sagt, ja, das jetzt ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Jetzt weiß ich, woher das ganze Problem kommt. Aber ich sehe keine Möglichkeit, sozusagen eine Mehrheit für sowas zu interessieren. Also das heißt, die wirklich schweren Probleme liegen irgendwie in der verschiedenen Psyche von den verschiedenen Gruppen. Mhm. Die beschimpfen sich dann als so reicher Boss. Und die anderen sagen, du dummer Nerd, so da unten. Dann sagen sie, du hast noch nicht mal studiert da, noch ein halbes BWL-Studium abgebrochen und ich bin Dr. Inc. und ja, und so von der Art. Und diese Streitigkeiten sind so schwer, dass sie viele, vieles verursachen. Und wie gesagt, da habe ich ein paar Bücher drüber geschrieben, krieg aber keine Mehrheitsmeinung drauf. Das ist traurig. Also ich dachte, man das müsste sagen, da ist das Problem, da ist es wirklich, aus meiner Sicht, und das wird gar nicht besprochen.
Gunter, vielleicht können wir damit ein paar mehr Leute erreichen und vielleicht gibt es dann am Ende irgendwann eine Mehrheitsmeinung dazu, zu deinen ganzen Büchern und Thesen. Alles. Leute, schaut auf jeden Fall auf seiner Website vorbei, findet ihr auch alle Links in den Shownotes hier unter der Episode. Ansonsten sage ich ein großes Dankeschön an dich, Gunter, und Dankeschön auch an alle, die zugehört haben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Dankeschön, dann tue ich mal ein bisschen
sehr aus. Gerne. Und ihr wisst Bescheid.
Entschuldigung für meine Stimme, ich bin einfach krank. Also heute ist der erste Tag, wo ich einigermaßen wieder okay bin.
Ja, sehr gut. Leute, seid lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi. Vielen Dank euch, dass ihr wieder so fleißig zugehört habt und bis zum Ende dran geblieben seid. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure Gedanken dazu sind, zu dieser Folge. Denn ich möchte mit euch mehr in den Austausch gehen. Und die Kommentarfunktion ist eine wunderbare Möglichkeit, das zu tun. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.